Ich lese heute Abend die Verse 19 bis 25 aus dem 10. Kapitel des Hebräerbriefes. Und dieser Abschnitt beginnt ja mit der Generalüberschrift Das Leben im Glauben. All das, was nun zuvor verhandelt worden ist im Worte Gottes, um deutlich zu machen, dass alles geschehen ist, was geschehen sollte, soll nun jetzt in der Praxis erfahrbar sein, im Glauben des einzelnen Menschen. Jetzt soll er fortschreiten und Jesus Christus dienen in dieser Welt, damit auch andere ermutigt werden, zu Gott durch Jesus Christus zu kommen. So wir denn nun haben, liebe Brüder, die Freudigkeit zum Eingang in das Heilige durch das Blut Jesu, welchen er uns bereitet hat zum neuen und lebendigen Wege durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch, und haben einen hohen Priester über das Haus Gottes, so lasst uns hinzugehen mit wahrhaftigem Herzen, in völligem Glauben, besprengt in unserem Herzen und los von dem bösen Gewissen und gewaschen am Leibe mit reinem Wasser. Und lasst uns halten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken, denn er ist treu, der sie verheißen hat. Und lasst uns untereinander unser Selbst wahrnehmen mit Reizen zur Liebe und guten Werken. Und nicht verlassen unsere Versammlung, wie etliche pflegen, sondern einander ermahnen. Und das so viel mehr, so viel ihr seht, dass sich der Tag naht. Der Tag der Wiederkunft Christi. Nach der Erkenntnis, dass Gott sein Wort in der Sendung des Messias, Jesus, gemäß Jesaja 53 erfüllt hat und das vollkommene Opfer der Erlösung von Sünde und Tod geschehen ist, soll das beständige Leben des Glaubens gesucht und geführt werden. Einleitend hieß es ja hier, so wir nun die Freudigkeit zum Eingang haben in das Heilige, dann wollen wir auch das und das tun. 5 Teile wurden hier aufgezeigt, 5 Schritte in die Gnade. Dann lasst uns im Glauben voranschreiten. Die Erfüllung nach Jesaja 53, ich lese uns mal einige Verse aus dem Kapitel. So wir diese bejahen, so wir das verstanden haben, und wir können sagen, so die judenchristliche Gemeinde das verstanden hat, dass sich Jesaja 53 so erfüllt hat, dann sollen sie im Glauben vorangehen und aus dieser Gnadenfülle leben. Da heißt es nämlich in Jesaja 53 von dem Messias, der da kommen sollte, von dem leidenden Knecht Jesus Christus, Vers 2, er schoss vor ihm wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt noch Schöne. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Denn Jesus Christus kam ja in Knechtsgestalt. Man erwartete ja einen Messias, einen Erlöser in einer Herrlichkeitsgestalt, der gleich König aller Könige sein würde, was ja erst noch kommt. Aber diese Gestalt, in Knechtsgestalt, die hat uns nicht gefallen. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn nichts geachtet. Ja, die Menschen, die unter dem Kreuz lang liefen, die haben ihr Angesicht verborgen vor ihm. Denn einen Verfluchten schaut man nicht an. Da verdeckt man sein Angesicht. Denn wer am Holz hängt, ist verflucht. So sagt die Schrift, ja. Wir haben das Angesicht vor ihm verborgen, darum haben wir ihn nichts geachtet, fürwahr. Er trug aber unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeglicher sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Und da er gestraft und gemartert war, tat er seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Er ist aber aus Angst und Gericht genommen. Wer will seines Lebens Länge ausreden? Denn er ist aus dem Lande der Lebendigen weggerissen, da er um der Missetat meines Volkes geplagt war. Und man gab ihm bei Gottlosen sein Grab und bei Reichen, da er gestorben war. Wiewohl er niemand Unrecht getan hat, noch Betrug in seinem Munde gewesen. Aber der Herr wollte ihn also zerschlagen mit Krankheit. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, so wird er Samen haben und in die Länge leben, und des Herrn Vornehmen wird durch seine Hand fortgehen. Darum, dass seine Seele gearbeitet hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben, und durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht, der Gerechte, viele gerecht machen, denn er trägt ihre Sünden. Jetzt verstehen wir auch im Hebräerbrief, diese Menschen, an die der Brief geschrieben worden ist, sie haben das ja miterlebt. Genau, dass dort jemand war, der gekreuzigt wurde, von dem gesagt worden ist, er sei der König der Juden. Er sei der Knecht Gottes. Er sei, der die Last der Sünde der ganzen Menschen trägt. Wenn ihr das glaubt, dass sich Jesaja 53 da erfüllt hat, dann macht euch im Glauben auf und folgt diesem nach. Der Schreiber des Hebräerbriefes will also deutlich machen, dass die Tür zum Allerheiligsten geöffnet ist. Und nicht nur geöffnet ist, sondern geöffnet bleibt. Geöffnet bleibt. Sie wurde nicht nur für einen Augenblick geöffnet, um dann irgendwann wieder geschlossen zu werden. Nein, eine Tür, die geöffnet bleibt. Jesus Christus, der hohe Priester des ewigen Bundes, hat diese Tür geöffnet durch sein Blut, das im himmlischen Heiligtum niedergelegt wurde. Ich lese uns diese Verse, auf die wir schon mündlich eingegangen waren, aus dem 27. Kapitel des Matthäus-Evangeliums. Da wird das beschrieben, dass die Tür geöffnet worden ist. Denn als Jesus am Kreuze hing, lautet es so, von der sechsten Stunde an ward eine Finsternis über das ganze Land bis zu der neunten Stunde. Und um die neunte Stunde schrie Jesus laut und sprach, Eli, Eli, lama asabtani, das ist mein Gott, warum hast du mich verlassen? Etliche aber, die da standen, da sie das hörten, sprachen sie, der ruft den Elia. Und alsbald lief einer unter ihnen, nahm einen Schwamm und füllte ihn mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und tränkte ihn. Die anderen aber sprachen, halt, lass sehen, ob Elia komme und ihm helfe. Aber Jesus schrie abermals laut und verschied. Und siehe da, der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke. Jesus war ja außerhalb der Stadt Jerusalem gekreuzigt, nicht dort, wo der Tempel war. Der Tempel war ja in der Stadt. Außerhalb gekreuzigt und dennoch der Vorhang im Tempel zerriss. Der Vorhang, der das Allerheiligste vom Heiligen trennte, in zwei Stück von oben an bis unten aus. Und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen und die Gräber taten sich auf und standen auf viele Leiber der Heiligen, die da schliefen. Und ging aus den Gräbern nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stätte, Stadt und erschienen vielen. Aber der Hauptmann und die bei ihm waren und bewahrten Jesum, da sie sahen das Erdbeben und was da geschah, erschraken sie sehr und sprachen, wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Hier wurde sichtbar durch die Auferstehung der heiligen Leiber, dass Jesus der Herr über den Tod ist. Der Vorhang ist zerrissen. Der Zugang zum Leben ist offen. Eine Vorauferstehung hat der Herr schon gezeigt bei der Auferweckung des Lazarus. Das wäre dasselbe. Der Lazarus hätte jetzt also auch auferstehen können, um sich zu zeigen, dass der Herr Sieger über den Tod ist. Das Leben ist geöffnet worden. der Vorhang ist zerrissen. Und diese Erkenntnis löst nicht nur Dankbarkeit aus und Freude, sondern verleiht auch Sicherheit vor dem erneuten Rückfall in die Gottesferne. Wenn diese Erkenntnis Raum gewonnen hat, jetzt bei den Juden, Christen und bei jedem, der das glaubt, dann darf er sicher voranschreiten, nie mehr zurückblicken, nie mehr in seinen alten Zustand zurückschauen, nie mehr. Denn wer das tut, wendet sich vom Glauben ab und fällt wieder zurück. Das ist die Begründung hier des Schreibers des Hebräerbriefes. Wenn ihr das glaubt, was zuvor verhandelt worden ist, dann müsst ihr jetzt voranschreiten, denn die Tür ist nicht nur einmal geöffnet zum Himmelreich, sondern sie bleibt offen. So sollen alle ermutigt werden, das Gnadenangebot der Liebe Gottes völlig auszuschöpfen. Dieser Weg wird der neue Weg genannt, das heißt, der noch nicht dagewesene Weg. So wird er bezeichnet, noch nicht dagewesene Weg. Ich lese nochmal den Vers 20. Die Öffnung und der Weg, welchen er uns bereitet hat, zum neuen und lebendigen Wege. Bereitet hat zum neuen und lebendigen Wege durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch. Der lebendige Weg, weil es der Weg ist, der aus der Hoffnungslosigkeit zu Gott führt. Und auch aus der Hoffnung auf Gott in die Vollendung. Das heißt, in die Gemeinschaft mit dem Heiligen, mit dem Ewigen, mit dem, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und somit auf einen beständigen, ewigen Weg gesetzt hat, der nie erneuert werden muss. Nie. Man kann auch hier nie von vorne anfangen. Manche Gläubige meinen, ja, ich muss jetzt von ganz vorne anfangen. Wer auf dem Weg einmal war, kann nicht mehr von vorne anfangen. Er kann nur wieder dort ansetzen, wo er abgewichen ist. Aber er kann nicht wieder von vorne anfangen. Denn der neue Weg kann nicht wiederholt werden. Wer auf diesem Weg ist und stehen bleibt, wird aufgefordert, weiterzugehen. Und wer abgewichen ist, wird aufgefordert, zurückzukehren. Aber nicht von vorne nochmal anzufangen. Dieser neue Weg kann auch nicht mehr blockiert werden. Er kann durch nichts blockiert werden, er kann durch nichts vermauert werden. Und diese freudige Erkenntnis unter den Gläubigen der judenchristlichen Gemeinde, aber auch unter allen, sollte zu aktiven Schritten in dieser Gnade führen. Nicht nur jetzt dankbar sich dieser Gnade zu überlassen, sondern jetzt die Schritte zu suchen, die darin zu gehen sind, die man darin gehen darf. Darum werden hier 5 Schritte aufgezeigt, die jetzt aktiv angenommen und gegangen werden sollen. Wer also das glaubt, der soll hinzugehen mit wahrhaftigem Herzen. Das ist das Erste. Mit wahrhaftigem Herzen bedeutet, mit aufrichtigem Herzen, ohne Rückhalte und Nebenabsichten. Also Nebenabsichten können solche sein, indem man seinen Vorteil sucht, seinen persönlichen, durch die Gaben, die Gott einem geben will. Keine Nebenabsichten heißt, ich möchte Gott ehren. Er soll tun, was ihm gefällt. So sollen wir Gott nahen, wenn wir das alles glauben, mit wahrhaftigem, mit aufrichtigem Herzen, ohne Rückhalte. Es soll nicht nur die Begegnung mit Gott, dem Herrn, dem im Allerheiligsten, da wo also der Vorhang geöffnet ist, jetzt im Allerheiligsten gesucht werden, sondern auch die Willigkeit erwartet werden und gesucht werden und mitgebracht werden zur Veränderung in den Maßstab und Willen des lebendigen Gottes. Mit wahrhaftigem Herzen heißt also, Ich will alles zulassen, was der Herr an mir tun will. Ich weiß noch nicht was, aber egal, was er tut. Ich sage zu allem schon vorab ja. Das heißt wahrhaftigem Herzen. Wenn wir das Vorhergehende glauben und darauf eingehen, dass das so geschehen ist, dann sollen wir die Schritte in die Gnade tun. Hingehen und erwarten, dass der Herr alles verändert zum Guten, wie auch immer. In Sprüche 2, Vers 7 heißt es deswegen, dem Aufrichtigen lässt es Gott gelingen. Hingehen mit wahrhaftigem Herzen. Die wir also darüber froh sind und diese Tatsache im Glauben angenommen haben, sollen auch von dieser Siegestatsache praktischen Nutzen haben, praktischen Gebrauch machen davon. Der Glaube an Gott soll kein theoretischer Glaube bleiben, sondern er soll eine Praxis werden. Mein großes Verlangen soll sein, in Praxis das zu erleben, was Jesus am Kreuz vollbracht hat. Es muss ein Verlangen ausgehen von uns, ob wir das wollen. Es stellt sich nicht automatisch bei uns ein. Wir müssen es wollen. Will ich die Praxis erleben, was dort geschehen ist? Will ich in das Allerheiligste gehen, da wo der Vorhang zerrissen ist? Will ich einfach hineinschauen, da wo ich vorher nicht hineinschauen durfte? Will ich vor die Lade des Bundes, um es mal so zu sagen, gehen, da wo man bei Todesstrafe nicht hingehen durfte? Will ich das erwarten, was ich nicht kenne, was neu ist, was vielleicht ganz anders ist als mein bisheriges Leben? Das sind alles solche Fragen, die wir uns stellen müssen und die Antwort geben und sagen, ja, ich will das alles erfahren. Ich will an den Platz gehen, wo ich vorher nie habe hingehen dürfen, wo ich hätte sterben müssen. Ich will an den Platz gehen, wo alles anders geredet wird, als ich je gehört habe. Ich will an den Platz gehen, wo alles anders gemacht wird, als ich je getan habe. Denn was Gott zu Mose durch die Schechina redete, war ganz anders als das, was das Volk dachte. Die Rede Gottes war ganz anders. Die Gebote Gottes waren ganz anders als die Gebote der Menschen. Die Regeln Gottes waren ganz andere als die der Menschen. Die Beurteilung Gottes über den Menschen war eine ganz andere als von Mensch zu Mensch. Was der eine Mensch noch bei dem anderen gut fand, fand Gott bei dem auch schlecht. Eine ganz andere Beurteilung. Eine ganz andere Rede über uns. Und das ist die Frage. Will ich das hören? Will ich wirklich das hören, was Gott über mich denkt? Wenn ja, dann geh hin mit einem aufrichtigen Herzen, heißt es hier in der Schrift. Die Freude und Dankbarkeit über die Erlösung soll uns nicht hindern, die Tür zur Einnahme des neuen Lebens mit seinem anderen Wesen zu durchschreiten. Mit seinem ganz anderen Wesen. Jesus als den einzigen Heiland und den einzig Heilenden der Seele und den einzig helfenden hohen Priester vor Gott zu bekennen, bedeutet doch, seine Erlösung im persönlichen Leben sichtbar werden zu lassen. Sichtbar werden zu lassen. Also noch einmal, mit einem wahrhaftigen Herzen zu Jesus zu treten, heißt, keine Nebenabsichten mehr zuzulassen. Vielmehr mit dem Psalmsänger zu sagen, wenn ich ihn nur habe, frage ich nichts mehr nach Himmel und Erde. Und liebe Geschwister, wenn wir diesen Psalm 73, aus dem das ja genommen ist, lesen, dann wissen wir, wann oder woraufhin der Psalmsänger das ausdrückte. Erst als er merkte, wie es im Heiligtum zuging. Er sagte, vorher war ich wie ein Narr, wie ein Tier. Ich habe nichts verstanden. Aber als ich ins Heiligtum kam und dort hineinging, verstand ich vieles. Und jetzt habe ich keine Fragen mehr. Jetzt ist es mir nur noch wichtig, dass ich den Herrn habe. Dann habe ich alles. Dann frage ich gar nichts mehr nach Himmel und nach Erde. Und selbst wenn mir Leib und Seele verschmachten, dann bleibt Gott doch der Herr über meinem Leben. Er ist alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Ich verstehe vieles nicht, aber ich glaube, weil ich vertraue, dass das einzige Opfer in dem Messias, in dem Erlöser, das wahre Opfer für die Ewigkeit gegeben wurde. Darum gehe ich in das Heilige und mir genügt, den Herrn zu haben. Die Freudigkeit zum Eingang in das Heilige im Himmel bezeugt, dass es nichts Höheres für den Menschen geben kann und gibt. Der zweite Schritt in die Gnade hinein, wenn ich glaube, dass Gott in Jesus Christus die Vollendung gebracht hat, ist, dass ich mit völligem Glauben komme. Mit wahrhaftigem Herzen, ohne Nebengedanken, ohne Nebenabsichten und mit vollkommenem Glauben, uneingegrenzten Glauben. Dass wir in völligem Glauben dem Herrn folgen sollen, das heißt doch, keinen Zweifel daran zulassen, dass er der eingeborene Sohn Gottes ist, der von Gott bevollmächtigte und dazu bevollmächtigt wurde, unsere Sünden hinwegzutragen. Schritt in die Gnade hinein mit völligem Glauben. Ich zweifle keine Sekunde daran. Er hat tatsächlich alles vollbracht. Er hat die Sünde hinweggetragen. Es heißt zu glauben, dass kein anderes Opfer für die Sünder und die Sünde mehr nötig ist. Mit völligem Glauben. Bin ich dazu bereit, das alles so anzunehmen, wie es gesagt ist? Es ist nichts mehr nötig. Mit völligem Glauben. Weder durch gute Werke noch etwas hinzutun zu wollen, noch durch irgendwelche Bußübungen etwas verbessern zu wollen. Das heißt, wenn ich das nicht tun will, mit guten Werken etwas hinzutun will oder Bußübungen zur Verbesserung geben will, dann komme ich im völligen Glauben. Im Glauben, dass alles geschehen ist. Das ist die Aufforderung mir im Hebräerbrief. Und hier tönt bereits das an, was nachher im 11. Kapitel sehr ausgeweitet wird, nämlich Gott suchte schon immer den Glauben. Er suchte nie die Werke. Gerechtigkeit ist nur im Glauben zu erlangen, nie durch Werke. Abraham wurde die Gerechtigkeit zugesprochen, wegen des Glaubens, nicht wegen der Werke. Das tönt hier also an. Wenn wir Gott glauben, dass er alles getan hat, zur Voraussetzung, dass wir leben können, dann sollen wir auch mit diesem Glauben diese Schritte in die Gnade tun. Wir sollen glauben, dass der Satan wirklich besiegt ist. Wir merken, wie schwer das oft ist. Dass auch Kinder Gottes oft einen Kampf mit dem Satan und dem Bösen führen wollen. Ist gar nicht mehr nötig. Er ist doch besiegt. Warum wollen wir ihn denn nochmal besiegen? Wir können ihn auch gar nicht besiegen. Das heißt es, mit völligem Glauben zu Jesus kommen, der Satan ist besiegt. Er ist gerichtet, wenn auch noch nicht hingerichtet, aber gerichtet. Er ist besiegt. Und von diesem können wir ausgehen und so sollen wir im Heiligtum Gott nahen. Es ist auch hier vollbracht. Nicht nur meine Sünde ist vergeben und getilgt, sondern der Satan ist besiegt. Dass er kein Anrecht mehr hat, sollen wir dann glauben an uns und nichts mehr uns gefangen nehmen kann und nichts mehr uns ins Verderben stürzen darf. Das heißt völliger Glaube. Das glaube ich und mit diesem Glauben gehe ich in das Allerheiligste und werde beschenkt zum Segen für andere, zur Umwandlung für mich, zur Ehrung des lebendigen Gottes. Und in diesem Kontext verstehen wir auch, warum der Apostel Paulus so ein für uns oftmals unverständliches Wort sagt, als ob das für uns gar nicht gelten könnte und vielleicht ein bisschen anmaßend für ihn auch klingt. Was sagt er in 2. Korinther 2,14? Gott sei gedankt, der uns alle Zeit Sieg gibt. Alle Zeit, da bleibt gar nicht mehr dazwischen übrig. Alle Zeit Sieg gibt in Christus. Das ist völliger Glaube. Da ist kein Zweifel mehr angebracht und auch nicht mehr zugelassen. Ein dritter Schritt in die Gnade bedeutet hier besprengt im Herzen. Wenn wir Gott glauben und dankbar für die ewige Erlösung durch das Blut des Lammes sind, sollen wir auch als solche zu ihm kommen und vor ihm leben, die nicht mehr an die vergangenen Sünden denken und ihre Folgen, sondern das freie Gewissen in Anspruch nehmen, um völlig frei dem Herrn dienen zu können. Wir haben ja gelesen und für uns auch bestätigt, dass das Tieropfer etwas nicht konnte. Es konnte das Gewissen nicht reinigen. Von der Tatsache, dass man ein Sünder ist. Es konnte ja die Sünde nicht wegnehmen. Und somit blieb immer das Gewissen wach. Ja, ich bin ein Sünder, ich habe Sünder, ich bin begrenzt, ich bin untauglich. Das blieb immer wach. Aber jetzt durch das Opfer Jesu ist das Gewissen auch gereinigt. Jetzt bin ich kein Sünder mehr, versteht ihr? Nicht, dass ich keine Sünde mehr tun könnte. Aber ich bin vor Gott kein Sünder mehr. Denn wäre ich vor Gott noch ein Sünder, könnte er mich nicht beschenken und mit mir arbeiten. Denn er arbeitet mit keinem Sünder. Er arbeitet nur mit Vollkommenen, weil er selber vollkommen ist. Und er hat mich vollkommen gemacht durch das Blut des Lammes Jesu Christi. Er sieht mich vollkommen. Und das heißt, besprengt im Herzen, dass ich also nicht mehr im Gewissen der Sünde der Vergangenheit die Ehre gebe und ihren Folgen, sondern frei bin von dem Anspruch der Sünde, die mich belastet hat, um auch völlig frei zum Dienst für den Herrn sein zu können. Wir könnten dazu aus dem 3. Buch Mose lesen, wo immer wieder das Blut gesprengt wurde auf den Altar. Das ist das Kapitel vom Yom Kippur, also das heißt vom Versöhnungstag, 3. Mose 16, zum Beispiel Vers 11, wo immer wieder eine Reinigung versprochen wurde, eine vollkommene Reinigung. Ich lese mal Vers 11 und Vers 14 bis 16. Da heißt es, und so soll er, also der Priester, den Pharren seines Sündopfers herzubringen und sich und sein Haus versöhnen und soll ihn schlachten. Und soll einen Napf voll Glut vom Altar nehmen, der vor dem Herrn steht und die Hand voll zerstoßenem Räucherwerks und es hinein hinter den Vorhang bringen und das Räuchwerk aufs Feuer vor dem Herrn legen, dass der Nebel vom Räuchwerk des Gnadenstuhls bedeckt wird, der auf dem Zeugnis ist, dass er nicht sterbe. Und soll vom Blut des Pharren nehmen und es mit seinem Finger auf den Gnadenstuhl sprengen. Besprengt, haben wir gelesen, im Herzen. Ja? Also wer das alles glaubt, soll besprengt sein im Herzen. Und hier ist vorgeschattet, besprengt der Gnadenstuhl, besprengt mit dem Blut Christi im Herzen. Soll es sprengen vor den Gnadenstuhl siebenmal mit seinem Finger vom Blut sprengen. Danach soll er den Bock des Volkssündopfers schlachten und sein Blut hineinbringen hinter den Vorhang und soll mit seinem Blut tun, wie er es mit dem Pfarrenblut getan hat und damit auch sprengen auf den Gnadenstuhl vor dem Gnadenstuhl. Und soll also versöhnen das Heiligtum von der Unreinigkeit der Kinder Israel, von ihrer Übertretung in allen ihren Sünden. Also soll er auch tun der Hütte des Stifts, denn sie sind unrein, die umherlagen. Und ich lese noch Vers 19 dazu. Und soll mit seinem Finger vom Blut darauf sprengen, siebenmal und ihn reinigen und heiligen, also den Altar, von der Unreinheit der Kinder Israel. Wer also glaubt, dass in Jesus Christus alles vollbracht ist, der soll mit solchem besprengten Herzen herzutreten. Besprengt mit dem Blut Jesu Christi. In der Gewissheit, die Sünde ist getilgt und die Folgen. Sie haben keinen Anspruch mehr auf mein Leben. Ich bin völlig frei und darf dem Herrn dienen. Anklagen der Vergangenheit würden nämlich unser Leben für den Dienst vor dem Herrn in der Gegenwart blockieren und nicht ehren. Anklagen der Vergangenheit blockieren uns für den Dienst. Wir dürfen mit dem Apostel Paulus rufen und auch darin leben, wie es 2. Korinther 5, Vers 17 heißt, siehe, es ist alles neu geworden. Ja? Ist jemand in Christo? Das Alte ist vergangen? Siehe, es ist alles neu geworden. Also das heißt, der absolute Wert soll anerkannt werden, besprengt im Herzen mit dem Blut Jesu. Das Alte ist vergangen. Und wir wissen, wie schwer das oftmals uns fällt, das anzunehmen. So können wir dann natürlich nicht dem Herrn nahen. Wir lassen das Alte immer wieder zu. Was so tut, als ob es noch etwas zu sagen hätte. Der Teufel kommt ja auch zur Gemeinde Jesu und tut so, als ob er noch etwas zu sagen hätte. Und wenn wir ihn beachten, dann werden wir blockiert für den Dienst vor dem Herrn. Er hat nichts mehr zu sagen. Und die Vergangenheit hat auch nichts mehr zu sagen in unserem Leben. Das Alte ist vergangen. Daran müssen wir einfach stehen bleiben. Siehe, es ist alles neu geworden. Los von dem bösen Gewissen ist ein weiterer Schritt in diese Gnade. Los von dem bösen Gewissen. Ganz im Gegensatz also, wie ich es eben schon mal zitiert habe, von Hebräer 10, Vers 2, dass ja durch diese Opfer, die gebracht worden sind im Alten Bund, nur ein Gedächtnis der Sünde stattfand, der Unzulänglichkeit aber das Gewissen nie davon gereinigt werden konnte. Jetzt sollen wir aber losgelöst vom bösen Gewissen in das Allerheiligste gehen und somit in dieser Freiheit, in diesem Glauben, in diesem Bewusstsein uns beschenken lassen. In Philipper 3, Vers 13 sagt deswegen der Apostel Paulus, und diese Worte können wir genau hiermit einfügen, ich vergesse, was da hinten ist. Ich vergesse, was da hinten ist. Losgelöst von dem bösen Gewissen. Das brauche ich nicht mehr aufkommen zu lassen. Ja, manch einer leidet ja ständig unter Schuldgefühl. Wer gibt ihm diese? Entweder ist es ein Mensch, der noch nicht wiedergeboren ist. Deswegen kennt er den Heiland nicht. Oder es ist er Satan, der immer wieder das Gewissen schüren möchte. Bin ich wiedergeboren, bin ich ein Kind Gottes, dann brauche ich Schuldgefühle nicht mehr gelten zu lassen. Sie sind getilgt. Mein Gewissen ist rein. um zu dienen, so haben wir gelesen, dem lebendigen Gott. Darum ist es gereinigt worden. Gott sucht seine Ehre darin. Lesen wir auch den Hoffnungsausdruck in Micha 7, Prophet Micha. Das jüdische Volk kannte ja diese Aussage. Und nun sollte sie bestätigt sein in dem Messias und sie sollten es annehmen, dass die Bestätigung da war. Hier wurde ja auch vom Niedergang von Jerusalem gesprochen und von vielen Gerichten über Israel. Aber dann heißt es hier zum Schluss des Propheten Micha, Vers 19 und 20, er wird sich unser wieder erbarmen, unsere Missetaten dämpfen und alle unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Das wird geschehen. Also da, wo man es nicht wieder rausholen kann. Das wurde schon verheißen. Sie wussten, wenn der Messias kommt, dann würde das genau geschehen. Dann wird auch unser Gewissen entlastet werden und gereinigt werden. Die Sünden werden in die Tiefen des Meeres geworfen. Und dann heißt es, du wirst dem Jakob die Treue und Abraham die Gnade halten, wie du unseren Vätern vorlängst geschworen hast. Es wird sich alles erfüllen. Und nun im Hebräerbrief, es hat sich erfüllt. Glaubt es. Wenn ihr es glaubt, dann seid los von dem bösen Gewissen. Geht ins Allerheiligste. Es ist offen, der Vorhang ist zerrissen. Naht euch zu Gott, so naht sich Gott zu euch. Er beschenkt euch, er segnet euch und ändert euch um. Und dann heißt es hier noch, und gewaschen am Leibe. Was bedeutet das? Warum soll man gewaschen am Leibe in das Allerheiligste gehen? Gewaschen am Leibe bedeutet, das Wort Jesu als alleinige Richtschnur zum Leben und Wandeln dieser Zeit zuzulassen. Im Wasserbad des Wortes Gottes zu baden. Das heißt also, sich dort immer korrigieren zu lassen. Durch das Wasserbad im Worte. Das bedeutet ja auch die Gnadenverheißung, von allen Sünden erlöst zu sein, zu glauben und auch praktisch in Anspruch zu nehmen, diese Gnadenverheißungen. Ich darf ein neues Leben in Christus führen. In Römer 6 steht dazu, sagt Paulus, jetzt haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid. Und lebt Gott in Christo Jesu, unserem Herrn. Lasst nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leibe. Ihr Gehorsam zu leisten in seinen Lüsten, das ist nicht mehr nötig. Nicht mehr wie Römer 7, Vers 19, wo der Apostel Paulus noch sagte, das Gute, was ich will, das tue ich nicht. Das Böse, was ich nicht will, das tue ich. Sondern sich zu bekennen zu dem, was dann der Apostel im 8. Kapitel ausrief und sagt, jetzt ist nichts Verdammliches an denen, die in Christo Jesu sind, die nicht nach dem Fleisch, sondern jetzt nach dem Geist leben. Denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christo Jesu, hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Frei gemacht, frei gemacht. Das Gesetz des Geistes hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Mit reinem Wasser gewaschen bedeutet also, dass wir nicht mehr tun müssen, was die Sünde von uns will, was der Leib von uns will. So wie in Kolosser 3, Vers 5, wo ja immer von dem Ablegen gesprochen wird, da steht geschrieben, was wir nicht mehr tun müssen. Tötet eure Glieder, die auf Erden sind, Hurerei, Unreinigkeit, schändliche Brunst, böse Lust, den Geiz, welches Abgötterei. Legt doch ab Zorn, Grimm, Bosheit, Lästerung, schandbare Worte aus eurem Munde, lügt nicht untereinander. Zieht den alten Menschen aus. Gewaschen am Leibe heißt, diese Dinge brauchen wir nicht mehr tun. Nicht mehr diesen Dingen Raum geben. Jetzt dürfen wir stattdessen das haben, was in den 12., 13. und 14. Vers von Kolosser 3 steht. Zieht an, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Vertragt einer den anderen, vergebt einander, wenn jemand Klage gegen den anderen hat, wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Und über alles zieht an die Liebe, die da ist, das Band der Vollkommenheit. Gewaschen, ablegen, heißt das. Ablegen der alten Gewohnheiten. Anziehen das Neue. Gewaschen am Leibe. Das heißt also ständiger Wille zur Verwandlung und zur Umwandlung zum Guten haben. Waschen zur Veränderung, so mussten zum Beispiel die Priester sich waschen, Füße und Hände, bevor sie in das Heiligtum gingen. Ins Heilige und ins Allerheiligste. Und hier verstehen wir, was wir auch schon einmal betrachtet haben, die tägliche Fußwaschung. Gewaschen am Leibe. Einmal gewaschen von den alten Gewohnheiten und wo sich etwas neu angeheftet hat, wieder die Waschung zuzulassen des Ablegens. Wir können nicht immer verhindern, dass sich alte Gewohnheiten wieder wie Kletten oder Zecken in unseren Leib bringen. Aber die Willigkeit, wenn wir in dem Heiligen nahen, muss vorhanden sein. Ich will wieder das abwaschen, ich will es wieder weggeben. Gewaschen am Leibe mit reinem Wasser. Ich lese uns das mal in 2. Mose 40. Zur Verdeutlichung des Waschen, das kannten sie nämlich, wenn hier im Hebräerbrief steht, gewaschen, ja? Dann wussten sie, aha, das war ja auch ein Gebot im Alten Testament, dass man, wenn man ins Heilige gehen wollte, musste man gewaschen sein. Man musste alles Schmutz symbolisch ablegen, sonst konnte man da nicht hineingehen, ja? 2. Mose 40, Vers 30 bis 32, wo es also um dieses Waschbecken, das Handfass ging. Das Handfass setzte er zwischen die Hütte des Stifts und den Altar und tat Wasser darein zum Waschen. Und Mose und Aaron und seine Söhne wuschen ihre Hände und Füße darin. Denn sie müssen sich waschen, wenn sie in die Hütte des Stifts gehen oder hinzutreten zum Altar, wie ihm der Herr geboten hat. Ohne diese Waschung ist ein Dienst dort nicht möglich. Jetzt übertragen in das Geistliche, so geht auch hinzu, gewaschen mit reinem Wasser. Geht zu und legt ab, was vorher euch anklebte, lasst die Veränderung in euch zu. In dieser Freude und Gesinnung sollen wir dankbar zu Jesus kommen, damit er uns segnen und zum Segen setzen kann. Wir sollen seine Gnade vor den Menschen verkündigen durch die Einnahme der Veränderung unseres Lebens. Ich betone das auch nochmal, das haben wir schon mal in diesen Tagen gesagt. Wir wollen und sollen nicht in erster Linie nur mit Worten das Evangelium verkündigen, sondern mit dem Leben. Das Leben ist, muss dahinter stehen, nicht? Das heißt ja auch in einem Stück von Goethe, ich will das jetzt nicht zitieren, die Worte höre ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Ich sehe gar nichts. Denken wir mal auch an die Aussagen dieses Nietzsche, der ja dann auch sehr verrückt wurde. Aber er hat etwas gesagt, was ein Stück der Wahrheit entspricht. Wenn doch die Christen erlöster aussehen würden, dann könnte man glauben, dass sich das lohnt, auch Christ zu werden. Die sehen oft so unerlöst aus. Ja. Wenn sie doch erlöster aussehen. Das ist das, was Jesus bewirken will. Dieses neue Wesen, dieses Erlöste, dieses Dankbare sein. Und wenn diese Schritte in der Gnade getan worden sind, ich lese nochmal diese Teile, hingetreten ist mit einem wahrhaftigen Herzen, in völligem Glauben, besprengt in unserem Herzen, los von dem bösen Gewissen, gewaschen am Leib mit reinem Wasser, dann sollen wir uns auch festhalten an diesem Bekenntnis. Dann sollen wir bei dieser neuen Glaubenserfahrung bleiben. Dann sollen wir nicht mehr zurückschauen und weggehen, nicht mehr wanken und schwanken, denn der ist treu, der diese Verheißung gegeben hat, haben wir gelesen. Er ist treu. Es gibt keinen Grund mehr, in irgendeiner Weise einen Zweifel aufkommen zu lassen. Im Jakobusbrief lesen wir auch davon, nicht, dass die Zweifel nicht zugelassen werden. Wer ein Zweifler ist, der kann nichts empfangen. Die Zweifel müssen gänzlich weg. Der sichere Stand im Allerheiligsten vor dem lebendigen Gott soll gefestigt bleiben. Das sollen wir ja auch, wenn wir das Abendmahl nehmen, das Gedächtnismahl, dann bezeugen wir eigentlich darin, wir wollen festhalten an dem einst Geschehenen, was du auf Golgatha vollbracht hast, das soll auch heute Gültigkeit haben und in Ewigkeit in unserem Leben. Wir bezeugen und geben das Bekenntnis, dass es kein Leben der Seligkeit gibt, außer Seligkeit, außer in Christus. Seine Erlösung hat uns den Himmel geöffnet und wir werden nach der Erdenzeit vor seinem Thron stehen dürfen. Dieses Bekenntnis soll und muss absolut festgehalten werden, trotz aller Anfechtung im täglichen Leben. Trotz aller Anfechtung. Keine Anfechtung soll uns diesen gewissen festen Stand streitig machen können. Und deswegen steht hier, verlasst nicht eure Versammlung. Das bedeutet nicht die Versammlung vor Ort, die Gemeinde. Das ist nicht eure Versammlung zu Gott, die verlasst nicht. Verlasst nicht die Versammlung zum Herrn, sondern ermahnt euch gegenseitig und sagt, das ist der einzige Weg. Bleibt im Allerheiligsten. Bleibt an dem Ort, der euch neu geöffnet ist, durch das Zerreißen des Vorhangs. Da, wo niemand hingehen durfte und ihr jetzt hingehen konntet, da bleibt. Diese Versammlung zum Allerheiligsten vor dem Thron Gottes verlasst nicht, sondern ermahnt euch gegenseitig und das so viel mehr der Tag nahe kommt, wo ihr vom Glauben zum Schauen durchdringt. Wo ihr dann auch schauen könnt, was ihr wirklich im Glauben hier schon angenommen habt. Vermahnt euch, dass ihr Treue auf diesen Tag hin behaltet. Glauben und Glaubensgehorsam gehört zusammen. Darum sagte der Herr Jesus ja auch in Matthäus 7,21, das Himmelreich wird ja von denen bekannt. Und durch diese bekannt werden, nur durch diese, die den Willen des Vaters tun. Durch niemand anders wird das Himmelreich in dieser Welt offenbar und bekannt. Wir lesen mal Matthäus 7,21. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern nur die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Nur die den Willen tun. Hier merken wir also auch, was im Hebräerbrief gesagt ist, wer das glaubt, der nahe sich jetzt in der Gnade mit wahrhaftigem Herzen, völligem Glauben, besprengt, los von dem bösen Gewissen. Denn der wird mit dem Willen Gottes beschenkt. Und nur der beschenkt wird mit dem Willen Gottes und ihn tut, wird auch einen ewigen Eingang ins Himmelreich haben und hier das Himmelreich darstellen und verkündigen können. Niemand sonst. Sonst redet man von einem Himmelreich, von dem man mal gehört hat, das soll ein Himmelreich hier geben. Aber man redet nicht in Wahrheit aus der Erfahrung des Himmelreiches. So wie einst in Jerusalem an der Grabes, am Gartengrab, wo wir als Gruppe Andacht hielten und plötzlich junge Leute so vorbeikamen. Der eine fragte den anderen, ja, was ist denn hier los und so, weil, ja, hier soll mal jemand gekreuzigt worden sein und so. Ja, sie wussten ja nichts davon. Und so reden dann auch Menschen, die nicht im Willen Gottes leben und den Willen Gottes tun. Sie reden nur davon, es soll ein Himmelreich geben. Habe ich mal irgendwo gelesen, habe ich mal gehört. Aber sie können nicht zeugen vom Himmelreich. Sie können nicht zeugen von dem Leben, das dort stattfindet, nicht? Und das sagt der Herr hier, tretet hinein ins Allerheiligste, damit ihr den Willen des Vaters empfangt und somit ja auch Botschafter an Christi statt auf dieser Erde seid. Wir können in allem überwinden, denn Jesus ist treu. Von seiner Seite aus steht alles fest und ist alles geregelt. Er zieht auch sein Angebot zum Leben nie zurück. Darum lohnt sich das Festhalten der Gnade. Helft euch untereinander. Ermahnt euch diesbezüglich untereinander, steht hier. Denn der Herr weiß ja auch, dass die Welt ganz anders ist. Dass auch die religiöse Welt ganz anders ist. Sie hat so viele Angebote und so viele Argumente, warum man dieses so oder so machen soll. Warum man sich weiter beschneiden lassen soll. Ich rede mal jetzt im Sinne des Judentums. Warum man weiterhin die Rituale halten soll. Weiterhin den Gebetsschal und Kappel aufhaben soll. Der Herr weiß es, dass viele Argumente den Menschen überzeugen könnten, wenn er nach seinem Verstand geht. Darum sollen wir einander helfen, im Glauben zu bleiben. Als Erlöste durch das Blut Jesu dürfen und können wir uns untereinander, die wir auch uns wieder immer wieder im Mahl des Herrn vereinen, Mut machen, in der Nachfolge Jesu zu bleiben. Wir dürfen und können uns untereinander mit dem Vorbild guter Werke in der Liebe ermahnen. Das ist auch eine Form der Ermahnung. Die ist nicht mit Worten. Mit Worten ist sie vielleicht sehr leicht. Aber mit guten Werken zu ermahnen, das ist manchmal schwer, aber das ist die Hauptaufgabe, mit guten Werken in der Liebe einander ermahnen. Das heißt also, immer Vorbildfunktion geben, vorzeigen, wie es geht, nicht vorreden, wie es geht, sondern vorzeigen, wie es geht. Wie Eltern das ja mit Kindern machen. Die Eltern sagen auch nicht, steck mal den Löffel in den Mund, und dann wirst du schon merken, was drauf ist. Sie zeigen das, sie nehmen den Löffel und sagen, guck mal so. Sie zeigen das. Und das Kind macht es danach. Ja, schmeckt. Das ist die Aufgabe auch der Kinder Gottes. Selber zeigen, wie es funktioniert. Wie es geht. Und nicht nur Ratschläge geben. Wir sind dazu berufen, wir dürfen das. Jesus selbst hat sich zu einem Zeugnis gegeben in den Taten, in dem Leben. Damit wir ermutigt werden anhand dessen, was wir sehen konnten, mit dem geistlichen Auge und damals auch die Leute in Israel, wie das Leben mit Gott funktioniert. Tatsächlich, was er alles tut. Und sie strömten zu ihm, einfach weil sie sahen, da ist was anderes. Nicht nur die Worte hören, sie sahen eine andere Kraft und Vollmacht. Und sie strömten und hofften auf Hilfe und sie bekamen sie auch. Wir können und dürfen uns untereinander mit dem Vorbild guter Werke in der Liebe ermahnen und den Blick auf Jesus, unseren Erlöser, richten, der uns das Leben geschenkt hat. Die Versammlung zu ihm, der bald wiederkommt in den Wolken des Himmels und seine Gemeinde zu sich nimmt, die soll niemand verlassen. Die Versammlung zu ihm. Auch, und das müssen wir uns heute ganz besonders sagen, wenn die Gottlosigkeit um uns her zunimmt. Auch wenn sie zunimmt. Wir sind nie allein gelassen. Wir sollen bei Jesus bleiben. Wir sollen und dürfen uns ermahnen und ermahnen lassen, ermuntern, freudig zu bleiben zum Eingang in das Allerheiligste, in der Reinheit zu wandeln auf die Erscheinung Jesu Christi hin. Wer müde und matt geworden ist, so wird auch im Hebräerbrief ermahnt, er soll wieder aufstehen und gewisse Tritte tun. Ich greife da mal vor in das 12. Kapitel. Da steht nämlich, richtet wieder auf die lässigen Hände und die müden Knie und tut gewisse Tritte mit euren Füßen, dass nicht jemand strauchle wie ein Lahmer, sondern dass ihr vielmehr gesund werdet.